Wie? Gottesdienst, Kirche, so mit Pastor und so Zeug? Nee, da bin ich kein Freund mehr davon. Das will ich gar nicht. Ich bin eher jemand, der eine eigene Spiritualität hat. Ich möchte meine eigene Beziehung mit dem Herrn haben. Ich brauche keine Gemeinde und solche Sachen. Das ist nicht wichtig heutzutage. So oder ähnlich denken einige Menschen da draußen. Und wir wollen einfach mal in das Wort Gottes hineingehen und wollen einfach mal schauen, drüber reden. Ist das auch so in der Bibel so vorgesehen? Ist es wirklich so, dass Gemeinden keine Strukturen brauchen, dass wir keine Pastoren brauchen, dass wir keine Ämter oder was auch immer brauchen? Das wollen wir uns heute mal anschauen in dieser Episode.
Hey Podcast-Freunde, willkommen zu Voices of Life, dem Podcast mit Themen rund um den apostolischen Glauben im 21. Jahrhundert. Lasst uns drüber sprechen, was euch interessiert, hier auf Voices of Life.
Du fängst an, oder? Ja. Ja gut, das können wir ja noch. Egal, hey.
Das haben wir.
So, also. Was wollen wir denn heute machen? Folgendes, wir fangen ja immer an. Das war ein kurzer Aussetzer, es tut mir so leid, aber egal. Wir fangen heute an mit wieder einen Namen zu ziehen. Und zwar darf ich heute ziehen, weil das letzte Mal habe ich ja den Schriftvers aufgesagt und wir erinnern uns, wir erlernen ja alle auswendig einen Vers und heute wird jemand anderes dran sein und den vorsagen. So, wer möchte gezogen werden von euch dreien?
Sebastian bestimmt. Sebastian auf
jeden Fall. Schau auch gar nicht mal hin, dann nehmen wir mal hier den Vers. So, Achtung. Es ist Steven.
Ah, okay. Schon
natürlich. Ne? Und wir möchten darauf hinweisen, dass er sich eine etwas ältere Bibelversion ausgesucht hat, die Luther-Version 1912.
Jawohl, Junge.
Jawohl.
Bitte sehr.
1. Petrus 3, Vers 21. Welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi.
Preis den Herrn.
Also irgendwie sehe ich da gerade Erleichterung im Gesicht.
Oh, jawohl.
Das kann schon ein nächster Schriftvers.
Oh, das ist ja nett, danke.
Du darfst dir einen aussuchen. So, wir haben
1. Korinther 10, 13. Oh, das hört sich schon deutlich besser an.
1. Korinther 10, 13. Sehr gut.
Da lacht er.
Also, ja, das hört sich deutlich besser an.
Das geht ja, doch. Ja. Der Satzbau ist deutlich schöner.
Also, dann freuen wir uns, sind gespannt, wann das wieder der Fall sein wird. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Zuerst sind noch zwei andere Kollegen dran.
Sebastian
bei den
und
nächsten
dann
Malen.
Justin erst am Ende, ne?
Wir werden sehen, was das los sagt.
Ja, oh je.
Gut.
Nice.
Also.
Okay.
Guti, dann darf ich auch gleich reinstarten. Das passt eigentlich ganz gut, weil das Thema ist heute Gemeindestruktur. Und man denkt vielleicht, dass Gemeindestrukturen erst was ist, was so in der Neuzeit erfunden wurde, was die neuen christlichen Religionen eingeführt haben in irgendeiner Form. Aber dem ist nicht so. Sondern Strukturen gab es schon von Anfang an. Wir sehen das auch in der apostolischen Urgemeinde, dass es schon Strukturen gab, dass es Pastoren gab, dass es Älteste gab, die eingesetzt wurden. Das heißt, es ist also nicht so, wo wir jetzt sagen, oh, das ist ein neues Konzept, sondern schon Jesus und auch die Apostel haben darüber gelehrt, dass es Strukturen geben muss, dass es einen Leiter geben muss, der die Gemeinde anführt. Und ich weiß, das ist heute kein Konzept mehr, was man ja oftmals gerne nimmt und sagt, ja, ich mache das halt irgendwie selber, ich bin so Christ für mich selbst, aber das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern wir brauchen einen Hirten, wir brauchen diesen Dienst, den Gott eingesetzt hat. Und so ist es auch hier bei uns. Mhm. Wir haben auch einen Pastor, ihr kennt ihn alle, er sitzt hier mit uns im Podcast und es ist wichtig, dass so jemand eben da ist.
Wo du das gerade gesagt hast, habe ich irgendwie auch so einen Übertrag gemacht auf die Geschäftswelt, weil die meisten Firmen, die haben ja auch halt natürlich jemanden, der die Firma anführt, ja, und der, das ist natürlich zwei Welten, aber da gibt es auch jemanden und ich habe mir dann so gedacht, ja, wie sollte das aussehen, eine Firma, wo jeder einfach nur sich selbst organisiert und es gibt keinen Kopf oder so quasi, der das Ganze mit übersieht und so weiter und strategische Entscheidungen trifft und diese Sachen. Mhm. Ja, und dann habe ich noch gedacht, dass es aber ja auch Selbstständige gibt, aber selbstständige Christen gibt es nicht. Ja? Mhm. Also es gibt kein Konzept der Selbstständigkeit bei uns Christen. So, ja, wollte ich nochmal hier direkt zum Anfang meine Gedanken teilen.
Auch ohne jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, eine riesen Bibelstudie aus dem ganzen Thema zu machen, was man ja tun könnte. Aber wir sehen, dass auch nicht nur im Neuen Testament, wie du es erwähnt hast, auch schon im Alten Testament hat der Herr Führungsstrukturen bestimmt. Es ist ja nicht so, dass das ein Konzept ist, das die Menschen sich ausgedacht haben, sondern der Herr hat es bestimmt. Und dann, wenn der Herr es bestimmt, sollten wir das auch respektieren. Also wir sehen ganz am Anfang, war es vielleicht einfache Strukturen. Man hat vielleicht einen Patriarch gehabt, ja, wie Abraham, Isaac und so weiter. Und die haben dann die Familienangelegenheiten geregelt und bestimmt und so. Und der Herr hat zu diesem Patriarchen gesprochen, für ihn und was seine ganze Familie betrifft. Und er hat es umgesetzt. So Sachen hatten wir. Moses beispielsweise. Ja. Zudem hat der Herr auch persönlich gesprochen. Und die Schrift sagt von Angesicht zu Angesicht sogar, wie mit keinem anderen. Ja. Und obwohl auch dann noch jemand anderes dabei war, Aaron, hat sie sogar zu zweit diesmal ausgesandt. Also wir sehen erstens die Patriarchen alleine gesprochen, verantwortlich für die Familie und so weiter. Danach gab es ein Zweiergespann beispielsweise, Moses und Aaron. Und hinterher ging das dann weiter. Und dann sehen wir dann auch sogar, dass der Schwiegervater war das von Moses. Ja. Moses geraten hat, hey, setz doch mal ein paar andere Leute ein für bestimmte Größenordnungen von Gruppierungen, damit das funktioniert. Und das hat alles der Herr mit befürwortet, beziehungsweise auch so eingesetzt. Mhm. Dann haben wir doch die Zeit der Richter anschließend. Und wir sehen immer, wenn das Volk eigentlich keine Führungsperson hatte, die von Gott auch gerufen war, ging es bergab. Ja. Komplett.
Rapide.
Wir sind geistig verwahrlost. Mhm. Und das ist ja das gleiche Problem, was wir dann auch heute haben mit Menschen, die sich keiner geistlichen Führung unterordnen wollen, die von Gott bestimmt ist. Nicht irgendwelchen, das verstehe ich auch. Aber die werden auf Dauer, wenn das so bleibt, geistig verwahrlosen. Mhm. So wie auch in der Zeit der Richter. Ja. Also da sehen wir das. Dann sehen wir dann hinterher verschiedene Könige, aber ein König alleine gab es ja nicht, sondern es gab immer noch einen Prophet mit dabei. Ja. Verschiedene Aufgaben, ja, da sehen wir das. Ja. Und dieses Konzept sehen wir aber auch wiederum in der Urgemeinde.
Ja.
Auch als erstes geht es eigentlich los, bevor wir zur Urgemeinde gehen, als Jesus gekommen ist, er hat sich auch Leute gesucht, die Jünger und so weiter. Soll ich vielleicht aufhören, dass ich nicht der Einzige bin, der dann alles erzählt?
Du kannst doch das zu Ende
sagen. Sagen wir das noch zu Ende. Ja. Er hat also Jünger gerufen, hat sie ausgesandt. Einmal hat er 12 ausgesandt, an einer anderen Stelle waren sogar 70, die er ausgesandt hat. Und, aber 12 hat er dann hinterher auch bestimmt. Einer davon hat sich erhängt, wie wir wissen, aber dann wurde er ersetzt mit Matthias. Und 12 waren es. Und dann geht es aber in die Urgemeinde über. Und das sehen wir aber auch wieder Apostel und Propheten. Prominenter Prophet in der Apostelkirche ist zum Beispiel der Agabus. Aber auch die Töchter von dem Philippus, die waren auch Prophetinnen, die geweissagt haben und so weiter. So wir sehen auch Silas und so weiter wird ebenfalls, oder Silvanus wird als beschrieben als Silas, er war auch, hat auch den prophetischen Dienst gehabt und sie sind zu zweit gegangen. Du hast einen Apostel gehabt und du hast einen Prophet gehabt, die zusammengegangen sind. Also der Herr hat schon früher Strukturen gehabt.
Agabus? Wer war Agabus? Ich weiß gerade, ich kenne den Namen gerade gar nicht.
Es war ein Prophet im Neuen Testament.
Aber wir wissen nichts Genaueres, außer dass
er
ein Prophet
war. Er hat eine Hungersnot prophezeit, die eingetreten ist. Und zusätzlich ist er zu dem Paulus gegangen, hat mit dem Gürtel Hände gebunden.
Der
und
war das. Gesagt, ja. Cool.
Genau.
Wieder was gelernt.
Jetzt wissen wir, wer das wieder war. Auf jeden Fall, wir sehen da schon Strukturen und wir sehen aber auch, wie die Gemeinde sich selbstständig auch weiterentwickelt hat zu diesen Strukturen. Und das war jetzt nur der Anfang. Es gibt ja dann noch weitere Strukturen. Du hast ja ein bisschen was angesprochen. Und jetzt bin ich mal wieder kurz mal ruhig und lass euch machen.
Zudem tatsächlich, dass die Leute eben so verstreut waren. Das war dann auch zu Jesu Zeiten wieder so, weil wir hatten ja da vor die 400 Jahren, der es keine Prophezeiung gab in irgendeiner Form. Und Jesus sagte ihm auch in Matthäus 9,36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Also auch da hat er dieses Konzept einfach auch schon wieder erwähnt, dass wir eben wie Schafe sind in der Gemeinde. Und Schafe ohne Hirte, die sind verloren. Die sind einfach verloren, die finden nichts zu essen, die sterben jämmerlich und haben keine Ahnung wohin. Und deswegen ist es auch für uns heute so wichtig, wie du auch gesagt hast, dass wir eben diese geistliche Leitung haben. Und Pastoren werden eben auch als Hirten bezeichnet an Christi Stadt eben, die dann die Gemeinden führen.
Weil du das gerade sagst, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Jemand hat mal gesagt, der sich mit so Schafen und sowas auskennt, hatte mal gesagt, dass bei den Schafen ist es sogar so, wenn die am Fressen sind im Gras, die sind dann so beschäftigt mit sich selbst, mit dem Fressen und dabei laufen sie weiter und fressen und so, die merken gar nicht, wie sie abirren und irgendwo komplett dann verloren sind und kriegen es gar nicht mit, wenn da keiner ist, der ab und zu mal so wieder zurückpfeift sozusagen oder den Hund losschickt und wie auch immer. Mhm. Und da sehen wir, dass Führung gebraucht wird. Und das ist dieses bildliche Konzept von einem Hirten mit seinen Schafen, die du da gerade erwähnt hast.
Ja, ich finde das eigentlich perfekte Beispiel, wie du gerade gesagt hast mit dem Schaf, weil bei uns auch Menschen, wir gucken auch manchmal nur auf uns, beziehungsweise auch was du vorhin gesagt hast, ich und der Herr, das reicht schon. Und wir sind dann manchmal so, also wenn wir jetzt wirklich ohne Leitung da durchs Leben gehen wollen, sind wir manchmal so vertieft und verstehen gar nicht, dass wir manchmal in die komplett falsche Richtung laufen, weil wir denken, wir sind so heilig und haben niemanden, der uns wirklich führt oder uns einfach hinweist. Somit laufen wir dann einfach in den Abgrund und deswegen ist es einfach wichtig, also weil Leute, ich finde, die denken, die sehen, so Struktur ist einfach nur eine Art von hier mal jemanden einklammern bzw. irgendwie einsperren, aber eigentlich kann man es eigentlich sehen als Hilfweiser, also jemand, der dich hinweist, wo der Weg ist, weil manchmal kommt man einfach, wenn man alleine sein Ding macht, kommt man manchmal weg vom Weg und somit denke ich manchmal, sehen wir es einfach falsch. Wir sehen unser Pastor manchmal als, sage ich jetzt mal klar, als Diktator und der sagt da Sachen und so muss es gemacht werden, Punkt aus, fertig. Aber vielleicht, wenn du mal andersrum nachdenkst und sagst, ey, hier, der Herr hat ihn in mein Leben reingebracht, um mich weiterzubringen. Um mich weiterzubringen oder beziehungsweise mich auf die andere Seite zu bringen, weil ich alleine schaffe das nicht. Weil ich meine, wir haben so viele Beispiele in der Bibel, wo drin steht, dass die eine Person es nicht alleine schafft, wie zum Beispiel Moses und Aaron. Moses hat nicht alleine das ganze Volk führen können, sondern er hat Aaron gebraucht. Und selbst, wie gesagt, selbst Jesus hat auch mehrere Leute zu sich gebracht. Und somit, du als Person brauchst auch jemand um dich herum und brauchst auch manchmal auch eine Leitung, die dich auch mal zu gewissen Sachen hinweist. Und somit denke ich, soll man einfach nicht immer nur das Negative rausfischen, wenn man sagt, Gemeindestruktur oder keine Ahnung, ich brauche keine Gemeinde, die tut mich einfach nur zurückziehen. Ja, vielleicht ist es eigentlich gut, dass sie dich ein bisschen zurückzieht, weil manchmal du vielleicht zu weit in die falsche Richtung läufst. Und,
wo du das gerade sagst mit der Leitung und Moses auch nochmal erwähnt hast, wie Pastor ja auch gesagt hat, auch Moses hatte wiederum über sich den Schwiegervater, dem er zugehört hat. Und das ist ja auch ein Prinzip, was wir haben, auch Leiter haben Leitung über sich, ja. Und vielleicht können wir darüber nachher noch mal reden, aber
da kommen wir aber, wenn ich gerade unterbrechen darf, zu diesem Gedanken, dass wir uns untereinander unterordnen sollen. Und eine Unterordnung ist etwas, das die Person, die sich unterordnen sollte, von sich aus freiwillig macht. Also als Pastor kann ich keine Unterordnung erzwingen. Ich kann lehren und ich kann sagen, das solltest du tun.
Ja.
Und dann muss die Person sich diesem Befehl von mir aus oder dieser Predigt oder diesem Wort unterordnen und es tun. Und wenn sie es nicht tut, ich kann sie nicht zwingen, werde es auch niemals jemanden zwingen, aber das hat Konsequenzen, weil der Herr es ja sieht und weil der Herr es so bestimmt hat. Und das müssen wir auch noch mit berücksichtigen.
Ja, und zu dem Thema, das passt auch zu dem, was er gesagt hat, weil es gibt so Tendenzen, die das eigentlich als Gefängnis dann sehen, ja, die das total als Eingrenzung oder, ja, dass da jemand eigentlich mich nur einschränken möchte, mich klein halten möchte oder sonst was für Sachen. Und ich glaube, das kommt auch aus unserer Kultur. Wir hatten ja auch so Bewegungen, anti-autoritäre Bewegungen und Freiheit und der Individualismus im Westen ja sowieso, meine eigene Selbstverwirklichung, es ist ja alles sehr ich-zentriert.
Ich sage nur Immanuel Kant. Ne?
wow. aber das ist so, wir sind geprägt in der Gesellschaft in diese Richtung, die dort aber auch gegen Gott geht an der Stelle. Ja. Weil wie der Justin gesagt hat, das hat der Herr ja eingesetzt, nicht weil er was gegen uns hat oder weil er uns was schaden möchte, sondern es dient als Hilfe und als Konstrukt, wie seine Gemeinde funktioniert. Und deswegen haben wir ja dieses Bild vom Hirten, der die Schafe beisammen hält, der Grenzen setzt, dass sie nicht über die Klippe springen oder was weiß ich für Sachen.
Das ist es nämlich. Es sollte nicht als Eingrenzung gesehen werden, sondern einfach als Schutz. Es ist wie, man baut einen Zaun um sein Haus.
Ist so,
Es sagt mir auch nicht, jetzt bin ich hier eingeengt. ist ja Quatsch, wenn man sagt, naja, ich möchte was schützen, was darin ist. Und ich denke, wenn man das Bild eher nimmt, dass man, okay, es ist, dieser Pastor ist eben dafür da, um zu schützen. Da gibt es auch das Bild, dass auch Jesus gesagt hat, der oder ich weiß nicht, ob es dein Vater auch mal gesagt hatte, dass eben der Hirte auch vor der Tür immer geschlafen hat, von dem Eingang zum Stall hin, damit eben kein wildes Tier hineinkommen kann und der Hirte dazwischen steht und eben das Tier nicht reinkommen kann. Und so ist es eben auch, weil der Feind sagt auch an einer anderen Stelle, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er schaut, wen er von der Herde schnappen kann. Und wenn man sich dann eben außerhalb von der Gemeinde befindet und sagt, oh, ich mach so mein eigenes Ding, ich springe als eigenes Schaf da rum, dann ist man natürlich auch deutlich leichtere Beute, weil dieser Schutz einfach fehlt.
Auf jeden Fall.
Der Herdenschutz, ja, da gibt es ja auch diese tollen Videos generell von der Tierwelt, ne? Die, wenn die in Schwärmen organisiert sind und so. Ja. Die Strategie ist ja oft auch von Raubtieren, dass die Tiere von der Herde trennen. Dass sich also Tiere aus einer Struktur, jetzt wenn wir über Gemeindestruktur sprechen, herausbegeben und sagen, nö, ich habe niemanden, der mir was zu sagen hat, ich habe niemanden, den ich besonders respektiere oder sowas. Und das wäre dieser Übertrag, das sind dann Tiere, die aus der Herde rausgebracht werden und dann sind das die, die zum Opfer aber auch fallen. Und ja.
Und wie du auch vorhin sagtest, dieser Gedanke mit Zaun ziehen, also Grenzen setzen oder etwas begrenzen, wird oft negativ gesehen. Ja, zum einen ist es aber ein Schutz, aber zum anderen kann auch eine Begrenzung in dem Sinne zu einer Verstärkung führen, dass es noch besser wirken kann. Ein Beispiel ist ein wilder Fluss, der einfach nur so, wie soll ich sagen, so sich von her schlängelt, durch das Gebiet schlängelt. Wenn ich diesen Fluss wirklich begradige und klare Grenzen setze, dann wird dieser Strom, diese Geschwindigkeiten, die werden etwas anders sein, die werden viel schneller sein und viel stärker sein. Ja. Und somit sind generell, das ist nur ein Gedanke zum Thema Grenzen, sind nicht immer nur negativ zu sehen. Ja. Aber natürlich versucht der Feind unserer Seele, solche sinnvolle Begrenzungen und Begrenzungen, die schützen oder verstärken, die versucht er immer ins Negative zu ziehen. Und wie ihr vorhin gesagt habt, ja, behindert mich in meiner geistigen Freiheit und Entwicklung und dies und jenes.
Ja, oder es gibt natürlich auch die Fälle, wo, sagen wir jetzt mal, irgendwelche jetzt wirklich tyrannischen Pastoren in irgendeinen Sekten oder solche Sachen, wo es ja tatsächlich auch solche Sachen gibt, wenn man jetzt bei der Flussbegradigung bleibt, wenn man den ganzen Fluss von vorne bis hinten begradigt, dann hat man auch ein Riesenproblem, dann wird das ganze Flussbett erodiert, dann hatten wir halt in der Schule, deswegen gab es ja dann auch so Renaturierungsprozesse, weil das teilweise falsch gemacht wurde. Und da sieht man aber, ja, es gibt natürlich auch solche Leute, die, keine Ahnung, also ihre Sektenmitglieder in dem Fall eigentlich total bewachen und tyrannisieren und solche Sachen. Ja. Aber da muss uns klar sein, davon sprechen wir hier nicht in einer gesunden Gemeinde und wenn wir im Wort Gottes gucken, die Strukturen, die er eingesetzt hat.
Wir reden nicht von irgendwelchen Soziopathen, die dann irgendwie zur Macht gekommen sind, die, wie soll man sagen, sektenartige Strukturen entwickelt haben. Und da gibt es ja einige. Es ist nicht nur im religiösen Bereich, es gibt es auch im esoterischen Bereich und in anderen Bereichen.
Oder so Geschäfte, Verträge, da habe ich schon Geschichten gehört, wo dann Schneeballsysteme mäßig, solche Sachen.
Auch solche Sachen gibt es ja. Aber wir reden ja hier von Autoritäten, die wirklich auch von Gott gerufen sind und die zeichnen sich aus, nicht durch hauptsächlich sichtbaren Talenten und Fähigkeiten, sondern moralische Werte, moralischen Charakter, bestimmte Züge, die ja in der Schrift beschrieben sind, im Timotheusbrief zum Beispiel und Titus und so, da finden wir diese Dinge, wir wollen da jetzt nicht so sehr drauf eingehen, aber von diesen reden wir, die wirklich von dem Herrn gerufen sind, die auch selbst wissen, wir sind nicht besser, wir sind aus Gnade genauso gerettet wie alle anderen auch. Wir waren Sünder, sind gerettet worden und müssen aufpassen, dass wir nicht wieder sündigen. Und wir brauchen die Gnade Gottes genauso wie jeder andere auch. Und weil wir wissen und dankbar sind für das Gnadenwerk, das er an uns getan hat, sollten wir als Pastoren oder als Leiter, sollten wir das immer im Hinterkopf haben, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, die auch vielleicht in Sünde gefallen sind oder Dinge nicht richtig gemacht haben und es müssen Grenzen gesetzt werden, sollten wir mit diesem gleichen Gedanken der Gnade und Barmherzigkeit reden, wie wir es von Gott erhoffen würden, wenn es bei uns der Fall wäre. Von solchen Leitern reden wir und nicht von irgendwelchen, die auf dem Machttrip sind und sich verwirklichen wollen und jedem beweisen wollen, wie toll sie sind und sowas. Von denen reden wir nicht. Und ja, traurigerweise gab es solche und gibt es bestimmt immer wieder solche Persönlichkeiten, auch in der Christenwelt. Mhm. Und aber das ist nicht die Gemeinde, von der wir sprechen.
Ja. So, also so viel zu dem Exkurs. Wir bleiben aber natürlich trotzdem dabei, dass wenn es, also mir gefällt dieser Spruch, Gehorsam fängt dann an, wenn du nicht mehr die gleiche Meinung hast. Oder sowas in der Art, ja. Wir bleiben dabei, es gibt einen Grund, dass du auch Autoritäten und einen Mann Gottes in deinem Leben hast, zu dem du dann auch gehen kannst mit Themen, die deinen Gang mit dem Herrn auch beeinflussen, ja. Also keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Jobangebote in ganz anderen Ländern oder sowas, ja. Mhm. Wenn das solche großen Themen sind, die auch für dich bedeuten, deine Zukunft ist zum Beispiel gar nicht mehr hier in dieser Stadt, dann geh zu deinem Pastor, zu dem Mann Gottes und sprech mit ihm über sowas. Und es kann dann auch bei Themen manchmal sein, dass es eigentlich wehtut, ja, dass man irgendwas hört, was man nicht hören wollte.
Ja, ja.
Aber da liegt Segen drin und der Herr ehrt es, wenn wir uns dann auch unterordnen und dann Gehorsam zeigen, weil dann fängt Gehorsam so wirklich erst an, wenn wir Sachen machen, die uns nicht so passen.
Ja, ja. Wir müssen auch verstehen, dass auch der Herr Strukturen und Hierarchien, die er eingesetzt hat, auch respektiert.
Ja.
Und manche Leute denken, ja, Gott hat zu mir gesprochen, aber zum Pastor halt nicht. Das ist sehr eigenartig, oder? Wenn der Herr den Pastor beispielsweise oder den Leiter eingesetzt hat, diese Person zu führen und zu leiten, ich kenne den Herrn eigentlich nur so, dass er dann mit dem Leiter auch gesprochen hat, beziehungsweise das bestätigt hat. Mhm. Und weil sonst, da stimmt doch dann irgendetwas nicht.
Ja. Ich wollte gerade was sagen, jetzt habe ich es vergessen.
Nee. Habe ich dich rausgebracht.
Ja, du hast einen Satz gesagt und ich so, aber jetzt saß ich da raus.
Anderer Gedanke. Naja.
Kommt noch.
Es wird ja auch keinen Sinn machen, also dann nochmal zu dem, wenn der Herr, auf der einen Seite heißt es ja, das ist der Herr, ist der einsetzt Pastoren, Lehrer, Propheten und also der die Dienste einsetzt. Und wenn der Herr dann aber sagt, ja, aber die habe ich nur so zur Show da, eigentlich mache ich das mit jedem von euch direkt und wir sind, ihr braucht den da eigentlich gar nicht, ja. Also das ist ja, wäre ja Schwachsinn. Der Herr weiß ja, warum er was macht, ja. Der ist ja nicht schizophren oder so, sondern der denkt sich was dabei, wenn er Sachen macht.
Ja.
Und auch an den ganzen Geschichten, die wir lesen, wo wir, ja, und Bildern, die wir haben über den Hirten und so weiter.
Ich möchte vielleicht nur eine Einschränkung noch sagen oder das ein bisschen klarstellen. Wir meinen damit nicht, dass jeder Pastor das Leben der Gemeindemitglieder jedes Einzelnen micromanagen soll. Das ist absoluter Blödsinn. Mhm. Also aus meiner Sicht absoluter Blödsinn. Ich meine, der Herr spricht selbstverständlich individuell zu jedem, ob er jetzt Pastor ist oder nicht Pastor ist, in der Gemeinde ebenso für den Alltag. Wir müssen immer auf die Stimme Gottes hören und auf das Wirken des Heiligen Geistes in einem hören. Das ist mal völlig klar.
Ja.
Aber wir reden halt von größeren Entscheidungen, wirklich Entscheidungen, die langwierige Auswirkungen auch auf dein Leben, auf deine Familie und so weiter haben können. Und auch wir als Pastoren, wir wissen, dass ihr intelligent seid und dass ihr kluge Entscheidungen treffen könnt und so weiter. Das meinen wir nicht damit. Aber es ist nur eine weitere zusätzliche Absicherung, wenn du dich dann mit deinem Pastor darüber unterhältst, also nicht vor vollendeten Tatsachen sitzt bei solchen Entscheidungen, sondern mit ihm darüber redest und ihn bittest, darüber auch ins Gebet zu gehen, um da auch mit geistliche Richtung zu bekommen.
Hast du Bescheid, okay. Ich war jetzt gar nicht sicher. Nee, weil sehr gut und auch zu dem Punkt, ich finde auch, wenn man zum Pastor geht oder zur Leitung geht und über gewisse Entscheidungen spricht, dann betet die Person, mit der du drüber sprichst, also jetzt mit deinem Pastor, betet ganz anders darüber, wie du beten würdest. Zum Beispiel jetzt, wenn jetzt hier der junge Mann, die junge Dame hier den Partner gefunden hat fürs Leben und geht zum Pastor und sagt, ey, also jetzt als Typ, das Mädel, das will ich und der Herr schon das und das mir gezeigt und ich bin mir 100% sicher, das ist sie. Ja, aber davor hat die Person ganz ehrlich gebetet, bitte Herr, lass dein Wille geschehen, lass es dies sein, lass dein Wille geschehen, lass dein Wille geschehen. Während dein Pastor, er hat es gehört und sagt, okay, er betet nochmal drüber, betet ganz anders drüber. Er betet, Herr, lass wahrhaftig dein Wille geschehen, lass Türen öffnen, wenn es so eine Ehe stattfinden soll, oder lass Türen zu, die nicht so eine Ehe stattfinden sollen. Also was ich mit sagen will, manchmal beten wir manche aus, wie soll ich es, aus
dem, was wir aus, selbst wünschen.
Genau, auf den Wunsch, was wir manchmal im Herzen haben. Und ja, the heart is deceitful, haben wir auch, das haben wir alles gelesen. Mhm. Und manchmal denken wir, ah ja, das ist das Wille des Herrn, aber meistens ist es einfach nur unser Wunsch, was wir haben. Und währenddessen wir das mit dem Pastor besprechen, betet der Pastor nochmal anders drüber und denkt auch manchmal drüber nach. Was ich auch oft die Erfahrung gemacht habe, ist, wenn ich jetzt größere Entscheidungen treffen musste und mit meinem Pastor, also hier mit ihm gesprochen habe, dass auch andere Fragen, beziehungsweise Fragen, die ich in meinem Kopf nicht hatte, hat er dann mir gestellt, wo ich dann nochmal, sieht die Person auch nochmal eine ganz andere Perspektive, die du noch nicht gesehen hast. Und somit ist es einfach, wie du schon sagst, ist auch eine Absicherung zu dem, was du machen willst. Weil, wie schon gesagt, wir wollen nicht irgendwie einfach über die Klippe springen, sondern wir wollen nach dem Weg des Herrn gehen. Und manchmal brauchen wir jemanden, der von einer anderen Perspektive schauen können. Weil jetzt auch ein Beispiel, jetzt als Schaf, also jetzt, hier ist die Kamera, gell? So, Schafe sind ungefähr so hoch, ne? Ungefähr, ne?
Also
ja, so
ungefähr.
Ja, ungefähr.
Und das ist ein Städter, der das jetzt gerade
ja, macht. Genau. Das ist ungefähr. Ich weiß nicht, ich habe die nie, keine Ahnung. So, die sehen hier, die laufen rum und sehen hier, ah ja, hier Gras und hier essen wir und da und da und da. Während der Hirte ist ungefähr so hoch, jetzt normaler Mann oder normale Dame, je nachdem, ist so hoch und sieht, dass 15 Meter weiter eine Klippe ist, während der Schaf da unten das nicht sehen kann, erst viel, viel später sehen kann. Somit denke ich auch, ist auch, wie soll ich es sagen, weil hier unser Pastor hat einfach eine andere Perspektive und kann manchmal auch sogar Gefahren sehen, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Und somit denke ich, ist es auch gut, dass man da immer mit seinem Pastor oder mit seiner Leitung redet und nicht einfach, ah oh ja, hier, der kontrolliert mich oder hier will mich micromanagen und jetzt muss ich alles über den Pastor machen. Nee, es ist einfach nur für dich auch eine Absicherung und auch wirklich auch eine Bestätigung, weil warum, wenn der Herr, wie du schon sagst, wenn der Herr jetzt sagt, ah ja, hier, du sollst das und das machen, aber das nicht mit dem Pastor bzw. mit Leuten drumherum auch vorgezeigt hat, dann ist ja irgendwas schief, oder? Wie du schon sagtest, der Herr ist nicht einfach mehrere Persönlichkeiten oder der ist nicht mal so und mal so, sondern der Herr, wenn er was sagt, dann ist es so und er wird es auch jeden anderen so zeigen. Somit, ja. Also ich finde immer dieses gemeine Struktur und ah ja, Pastor, ich finde viele Leute sehen das einfach immer viel zu negativ und denken immer das Schlimmste, ja, es gibt schlimme Pastoren, was heißt schlimme Pastoren, aber Leute, die halt ihre Macht, sage ich jetzt mal blöd, ausnutzen und klar, darauf muss man aufpassen, aber ist nicht jeder so. Okay. Und somit, und ich glaube auch, wenn du auch wirklich den Herrn wahrhaftig suchst, dann wird er dich auch zu der richtigen Person führen.
Ja.
Und auch dir sagen, hier, das ist der Mann, den ich für dich ausgewählt habe, folg ihm nach, das geht schon. Aber wie gesagt, da musst du halt auch wahrhaftig auch beten drum und auch nicht nach deinem Wunsch. Weil, wie gesagt, wenn du nach deinem Wunsch betest, dann wirst du nach ein paar Monaten eine neue Gemeinde suchen. Und nach ein paar Monaten nochmal eine neue Gemeinde suchen.
Irgendwann hast du
weil
dann
da immer, genau,
eine Online-Gemeinde.
Online-Gemeinde oder du denkst, du bist selber ein Pastor. Wer weiß, I don't know. Und somit, weil du dann einfach nichts findest, was zu deinem Wunsch entspricht, weil deine Wünsche sich auch manchmal gerne ändern. So, ja, sorry, jetzt habe ich zu viel gesagt.
Ja, und wir müssen auch immer wieder verstehen, die Basis von dem Ganzen bei den Pastoren ist ja auch Liebe.
Ja.
Denn der Herr ruft einen Pastor ja nur, wenn dieser Pastor auch eine Liebe hat für die Schafe, oder den Hirten ruft er nur, wenn er Liebe hat für die Schafe.
Mhm.
Also wenn es alles so läuft, wie es laufen soll natürlich. Und ich finde jetzt die Stelle nicht mehr, auch nicht mehr in meinem Kopf. Ich glaube, es war Jesus, der es zu Johannes oder zum Petrus gesagt hat, da ging es darum, liebst du meine Schafe so.
Petrus, ja, ja.
Petrus war es, ne? Ja. Ja, liebst du meine Schafe und so weiter. Und er sagt, ja, natürlich und so weiter. Und da sehen wir, der Herr legt da einen großen Wert darauf. Das heißt, wir als Leiter oder Pastoren in der Gemeinde, wir wollen für unsere Schafe, in Anführungszeichen, wollen wir nur das Beste. Ja. Wir wollen sie nicht klein halten, wir wollen ihnen keine Steine, unnötige Steine in den Weg legen oder in irgendeiner Form behindern. Wenn es der Wille Gottes ist, dann sind wir immer froh, wenn wir es mit bestätigen können und sagen können, yes, go for it, sozusagen, mach schon, los geht's. Ja. Es ist immer nur schwieriger, wenn der Herr uns mal eine ganz andere Sichtweise zeigt und sagt, es ist nicht mein Wille und die Person, das Schaf, ist da voller Begeisterung und will das dann auch machen. Und du musst dann sagen, es ist nicht der Wille Gottes. Weil wir genau wissen, wenn wir das tun, dass sofort die Kämpfe einsetzen werden, dass die Person sofort die Stimmen hören will, habe ich ja doch gesagt. Ja. Der mag dich nicht, der hat dich auf dem Kicker, der will dich klein halten, der versteht das sowieso nicht, der denkt, dass du vielleicht größer wirst als er und was weiß ich, keine Ahnung, was auch immer die Themen dann halt sind. Und das ist das Problem. Aber wir sollten uns alle daran erinnern, dass die Hirten, die der Herr eingesetzt hat, die nach seinem Herzen sind, die haben die Liebe, die der Herr ebenfalls hat für sein Volk und eine Last und eine Bürde für diese Menschen. Und das ist etwas, es ist schwer zu erklären, aber es ist etwas, das mit der Amtseinführung noch viel stärker kommt als zuvor. Natürlich muss die Person, wenn der Herr sieht, dass da schon was ist, ein Verlangen da ist, schon eine Liebe für die Leute da ist und so weiter und eine Last. Aber mit der Amtseinführung, wenn so ein Pastor eingesegnet wird sozusagen zu dem Amt, es ist ganz schwer zu erklären, aber es passiert etwas nicht Sichtbares, aber es passiert etwas in einem selbst. Und das ist das, was Menschen vielleicht verstehen sollten, wenn es mal eine Entscheidung gibt, die ja gegen einen ist.
Ich habe jetzt tatsächlich nur eine Frage so zwischen rein, weil die Folge ist schon ein bisschen fortgeschritten jetzt nur. Und wir haben jetzt tatsächlich nur über Thema Pastoren geredet. Die Frage ist, wollen wir so restliche Dinge noch mit reinpacken oder sagen, okay, wir machen einfach einen zweiten Teil da draus? Wie fühlt ihr euch sozusagen?
Wir können auch.
Naja. Ich meine, was sind andere? Wir haben die Ältesten, gell, in der Gemeinde.
Also wir machen es doch. So.
Ja, ich meine, wie viele sind das? Wenn das für eine eigene Episode reicht, können wir es ja nächste Woche noch machen. Dann müssen die sich gedulden, unsere Zuschauer.
Wir machen es kurz fertig, weil wir wollen ja keine tiefgreifende Bibelstudien machen, haben wir jetzt auch gesagt. Also versuchen wir es zügig zu machen. Ich würde kurz vorschlagen, lesen wir Epheser 4, Vers 11. Da ist es auch nochmal ein bisschen gegeben und da heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten oder Pastoren ist ein anderes Wort dafür und Lehrer. Und das hat er natürlich alles getan aus einem bestimmten Grund, nämlich nicht um eine tyrannische Herrschaft zu haben, sondern damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann und zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Okay, das war es dann erst einmal. Das ist ziemlich viel. Wir werden nicht auf alles da eingehen, was wir jetzt gerade gelesen haben. Ich glaube, das ist zu arg. Aber was wir hier sehen, das sind Gaben, die der Herr seiner Gemeinde, also Geschenke, die der Herr seiner Gemeinde gegeben hat. Und wir bezeichnen diesen Vers oftmals als der fünffältige Dienst, der hier beschrieben wird. Und da haben wir die Apostel und sind eingesetzt und einige Propheten. Und ich habe es vorhin, glaube ich, mal anklingen lassen in der neutestamentarischen Gemeinde, in der Urgemeinde. Das sind die auch ausgesandt worden als Apostel und als Propheten oft im Duo gespannt sind sie hinausgegangen. Was ist ein Apostel, was ist ein Prophet im Neuen Testament? Möchte jemand wirklich kurz was sagen? Nochmals an alle, wir gehen nicht so sehr in die Tiefe heute.
Ja, ich habe tatsächlich eine Frage dann auch, aber ich sage auch, was ich denke. Also Apostel, was ich kenne, ist eigentlich, dass das Diener Gottes sind, die Gemeinden gründen und ja, die ein besonderes Amt dafür haben, Gemeinden aufzubauen. Wobei jetzt ich gerade auch nochmal gedacht habe, Evangelisten ist eigentlich ja dann was ganz Ähnliches. Sind die Apostel nur die damals, hat der Herr die richtigen Apostel quasi nur damals gerufen oder haben wir auch heute noch Apostel jetzt im engen Sinn? Was sagst du da oder ihr da?
Ich meine, Apostel sind, wie ich es auch mal gehört habe und ich denke, also bin da eigentlich auch davon überzeugt, dass das eben unsere heutigen eher Missionare sind, dass wir die als solche bezeichnen, die eben in Gebiete gehen, in Länder, wo keine Gemeinden sind. Wie du auch gesagt hast, die eben diese Gabe auch haben, Gemeinden aufzubauen aus dem Nichts oder eben wo eine kleine Gruppe ist, wo sie hingehen und Gemeinden Gründen. Ich denke, das sind so, also ich denke, wir würden es heute eher als Missionare bezeichnen. Weil ich glaube auch, der Begriff Apostel, wie du auch gesagt hast, glaube ich, kann oftmals irrführend sein. Man denkt, oh ja, die haben das Amt von denen damals, von den 12 Aposteln. Und das war natürlich ein besonderes Amt, was die hatten, die eben auch die Autorität hatten, auch Schriften zu schreiben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber tatsächlich, dieser Dienst von den 12 Aposteln damals ist eben nicht das, glaube ich, was heute eben als Apostel bezeichnet werden würde, sondern das ist eben eher das Thema Missionar.
Okay, danke. Mach.
Ja, wir benutzen oft eher den Begriff Missionar als Apostel.
Ja, okay.
Um jetzt,
nur eine Bestätigung kurz.
um nicht so sehr Verwirrung hineinzubringen. Nichtsdestotrotz dürfte man auch weiterhin Apostel sagen zu manchen Diensten, die es da gibt. Aber es darf nicht verwechselt werden. Ich würde vielleicht das so bezeichnen zu den Gründungsaposteln. Die Gründungsaposteln sind 12. Und wie auch damals 12 Stämme in Israel und so weiter. Also das hat eine Bedeutung. Die Zahl hat schon eine Bedeutung, der Herr 12 ausgewählt.
Wenn ich jetzt das gerade sagen darf, weil wo du gerade 12 sagtest, denke ich, ja, Paulus, mit Paulus eigentlich 13 und dann hast du 12 Stämme Israel gesagt, dann habe ich gedacht, ja, da hat man ja auch Josef, der eigentlich 2 Söhne hat. Also auch da ist ja mit den, gibt es auch eine Diskussion, sind das jetzt 12 Stämme, was ist genau eng gesehen? Und so gesehen passt das nämlich trotzdem wunderbar zusammen, auch dass dann auf einmal noch reingepropft wurde, der Paulus als Gründungsapostel. Das kam mir gerade so.
Ich möchte nicht so weiteren Kontroversen gehen, da machen wir mal eine Bibelstudie, an der bin ich auch dran, für uns in der Gemeinde mal.
Wow,
aber
let's go.
Etwas tiefgründiger.
Okay.
So, shameless plug, wie es schön heißt, ne?
Genau, über YouTube, ne? APG Mannheim, war das nochmal?
Genau,
APG Mannheim YouTube.
Genau. Aber wie gesagt, wir haben diese Gründungsapostel und die zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie an dem Leben Jesu teilgenommen haben, dass sie auch von ihm persönlich genannt worden sind und dass sie auch noch das Wirken des Johannes des Täufers kannten. Und das sind einige der wichtigen Aspekte. Und der Herr hat sie gerufen, direkt ausgesandt und sie waren auch Zeugen seines Todes, aber auch vor allen Dingen Zeugen seiner Auferstehung. Mhm. Und das sind die ursprünglichen 12 Apostel. Aber nicht nur die, sondern auch andere, die in der Schrift als Apostel bezeichnet werden, in den Briefen zur Gemeinde und so weiter, denen hat sich der Herr zum Teil auch gezeigt. Er hat sich nämlich den 12 gezeigt, er hat sich den 70 gezeigt, er hat den 500 gezeigt und so weiter. Auch gibt es verschiedenen. Und er hat sich in Form von Visionen und so weiter auch dem gezeigt, beispielsweise. Diese Aposteln hier, die sind schon was Besonderes, das ist klar. Ich würde sie als Gründungsapostel der Urgemeinde nennen, weil ihre Aufgabe war es, wie schon gesagt, missionarische Aufgaben hatten sie. Sie sind hinausgegangen, wobei die ersten 12 eher sehr zögerlich waren und sind eher in Jerusalem geblieben. Und es musste ein bisschen was passieren, dass sie auch mal sich rausbewegen. Vorher war noch mal kurz jemand anderes draußen, so ein Evangelist. Ne? Man nennt ihn Philippus beispielsweise, der umhergereist ist und dann hinterher hat man den Petrus hinterher geschickt und so weiter. Johannes und wie sie alle heißen. Und dann haben sie sich ein bisschen aufgeteilt. Ne? Dann haben sie gesagt, okay, irgendwann mal Paulus, wie sieht's aus? Du machst mal die ganzen heidnischen Nationen. Wobei aber dann auch hinterher, auch bei den heidnischen Nationen, hat es auch mal einen Apostelwechsel gegeben. Ja? Wir sehen, dass der Paulus wurde gefangen genommen, wurde ja auch hingerichtet. Und dann ist auch Johannes rübergegangen nach Ephesus, von Ephesus ausgegangen. Und dann sehen wir die Sendschreiben zu den 7 Gemeinden als ihr Apostel über die Gemeinden. So, wir sehen eine weitere Funktion von Aposteln. Die Apostel hatten auch aufseherische Tätigkeiten über ein bestimmtes Gebiet und deren Gemeinden, die da drunter sind, zusätzlich noch. Und sie sind ausgegangen auch mit den Propheten, die dabei waren, die das spezielle Wort hatten, die die Richtung mitgegeben haben. So, das war auch irgendwo ein Gespann. Und aber zu viel will ich jetzt auch nicht weiter.
Nein,
das schon viel. Oh, das dauert alles. Das wird alles zu viel. Und dann haben wir aber noch dann haben wir aber auch noch einige Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und was, wenn wir uns anschauen, wie sich das alles entwickelt hat in dem Neuen Testament, das würde ich alles ausarbeiten noch in der Bibelstudie, aber ich werde nur einen kurzen Teaser geben.
Dann
sehen wir, dass wir manchmal unser heutiges Verständnis von Evangelisten ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Verständnis der Evangelisten der damaligen Zeit.
Und jetzt, Justin, erklär uns mal, was ist mit Evangelist eigentlich gemeint?
Warte mal.
Dann will er dir wieder eine Frage.
Ja, ist das Messer wieder aus. Auch du, Brutus.
voll. Da,
ja, wow.
Also, was wir hier sehen bei dem fünffältigen Dienst, wie wir es gerne bezeichnen, selbst da wird gefragt, ist es der fünffältige oder nur der vierfältige? Lassen wir das Ganze, weil warum der vierfältige manche das sagen, es liegt daran, dass sie der Hirten und Lehrer als eine Person sehen wollen. Und ja, aber trotzdem gibt es auch andere Schriftstellen, die wiederum sagen, dass da Lehrer unterwegs waren. Allerdings im Neuen Testament, wenn es heißt, dass Lehrer gekommen sind, haben die immer eine negative Konnotation. Nämlich die haben immer Verwirrung ihr Lehren gebracht. Meistens in dem Zusammenhang wurde das gebracht. Aber nichtsdestotrotz hat man wohl auch den Dienst der Lehrer irgendwie anerkannt. Und das sehen wir Hirten und Lehrer, die sind eher in einem lokalen, örtlichen Setting tätig. Wie aber auch die Evangelisten, wenn man sich das anschaut, im Neuen Testament. Sie hatten ihre feste Heimgemeinde und sie waren eigentlich, jetzt sage ich doch ein bisschen mehr, als ich wollte. Sie waren eigentlich dazu da, die Botschaft zu vermitteln, aber auch andere zu motivieren, Menschen einzuladen und auszubilden in dem evangelistischen Sein. Und operierten oft aus einer örtlichen Gemeinde heraus, waren zum einen zu der Erbauung der örtlichen Gemeinde da und auch zu der Umgebung, die da war. Wenn wir den Philipp uns anschauen, Philippus, dann ist der aus einer Gemeinde, ich versuche es nochmal zusammenzukriegen, ich glaube Caesarea war das hauptsächlich, aus dieser Umgebung war er tätig und hat vielleicht so 2-3 verschiedene Gemeinden gehabt. Es ist nicht so sehr zu sehen, wie es heute die Leute sehen, dass der Evangelist ist der, wie soll ich sagen, der reisende Prediger, der seinen Terminkalender fürs Jahr voll machen muss und so. Nicht, dass das falsch ist oder nicht gut wäre, weil die Gemeinde, wie gesagt, hat sich weiterentwickelt über die ganze Zeit, schon in dem neutestamentarischen Zeit, schon ab Pfingsten bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade reden, gab es schon eine enorme Entwicklung und andere Führungsstrukturen, die sich da weitergebildet haben. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn wie die Evangelisten heutzutage arbeiten und praktizieren. Aber ursprünglich waren sie doch mehr lokal begrenzt. Und so, wenn ich mir das überlege und sehe, unsere Gemeinden, unsere örtlichen Gemeinden, damit die wirklich wachsen können, braucht jede Gemeinde den fünffältigen Dienst. Wir brauchen einen Aufseher auch über die Gemeinde. Wir brauchen prophetisches Wort in unseren Gemeinden. Wir brauchen in der eigenen örtlichen Gemeinde Evangelisten. Jeder hat das Mandat, das Evangelium zu verbreiten, das ist ganz klar. Aber manche haben eine besondere Begabung von dem Herrn bekommen, das zu tun. Und das sollten sie nutzen und dabei andere intern ausbilden, aber auch hinausgehen und natürlich das Wort verbreiten. Und dann haben wir halt die Hirten, die da sind, die predigen. Ja, ich muss schlucken. Ich schlucke zu wenig. Sorry, jetzt wisst ihr es auch alle. Und die da sind und die Gemeinde bewahren, dass auch keine Irrlehren reinkommen und so weiter. Aber auch diese Pastoren oder Hirten, wie sie genannt werden, die sind auch nicht einfach nur da und können machen, was sie wollen. Sie ordnen sich selbstständig nicht nur dem Herrn unter, sondern sie ordnen sich auch Menschen unter, die dieses apostolische Amt haben und die aufseherische Amt haben. Und da kommen wir dann auch zu Begriffen wie ein Bischof und wir kommen über auf Älteste und Pastoren, Lehrer und so weiter. Aber wenn wir Bischof, Älteste sehen und Pastoren sehen, die werden oft in der Schrift, da sind sich die Gelehrten einig, werden oft als Synonyme verwendet. Aber wir können nicht weiter ins Detail.
Ich würde sagen, bitte cut, weil ich will hier noch. Ja.
Ich will schon was sagen, gell?
Nee. Ich will das eigentlich noch mal.
Er hat zu viel gespoilert. Er hat Angst, dass zu viel gespoilert.
Das ist nicht für uns behalten.
Ja. Nein, aber.
Sie sagen APG Mannheim, gell?
Aber das ist ja gut. Also, du hast jetzt hier gehört, was es alles so gibt und so eine Vogelperspektive mal bekommen und gesehen, das geht auch noch viel tiefer alles mit diesen Diensten. Für den Anfang ist aber mal gut zu wissen, es gibt da Dienste, wie der Herr die Arbeit strukturiert, der Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, diese Dienste eben auch zu ehren und
Und der Herr achtet darauf, dass der Dienst auch richtig ausgeführt wird. Und er hat, wie es so schön heißt, eine geistliche Gewaltenteilung, Checks and Balances. Ne? Ja. Und die müssen sich untereinander auch irgendwo unterordnen und Rechenschaft abgeben, dazu bereit sein und der Herr achtet dann mit darauf. Ja. Natürlich gibt es überall mal Fälle von Missbrauch und Fehlern und so weiter. Das ist leider so, dass das der Fall sein kann. Aber wir reden von einer Gemeinde, in der das nicht der Fall ist, wie es so sein sollte. Ja. Und deshalb ist es generell wichtig, dass wir immer für unsere Pastoren, Ältesten, Aufseher über mehreren Gemeinden und so weiter, dass wir für die beten, weil das sind alles Menschen,
genau,
und die alle müssen sich davor bewahren, im Fleisch zu führen, im Fleisch zu leiten oder in den Missbrauch hinein zu geraten, ja, den sie, ja, selber praktizieren. Ja. Und da ist eine bestimmte Demutshaltung notwendig, es sind bestimmte moralische Eigenschaften notwendig von den Führungspersönlichkeiten, die der Herr eingesetzt hat. Aber wie gesagt, es schadet nicht, für die Pastoren generell zu beten.
Ja.
Das ist eher,
das finde ich auch ganz wichtig, auch für Leute, die dann am Anfang und sowas dann alles hören, wie was wir heute gesagt haben. Das sind ja keine perfekten Menschen.
Ja.
Der Dienst das, ja, ist perfekt, mhm, ja, den der Herr vorgesehen hat. Der Dienst des Pastors, des Hirten, des, mhm, Evangelisten und so weiter. Aber die Menschen sind ja trotzdem noch Menschen, wie du gerade gesagt hast, ja, und nicht perfekt. Das heißt, da können auch mal Fehler passieren und die brauchen auch dein Gebet und oder Vergebung vielleicht, wenn du dich irgendwo, ja, falsch behandelt dann fühlst oder tatsächlich mal wurdest.
Mhm. Weil das ist auch noch, um das kurz noch von meiner Seite aus abzurunden, mhm, ich verspreche es. Da zählt auch dieses Prinzip der Nächstenliebe, ne? Mhm. Was du gerne selber haben möchtest, dass du auch den anderen. Mit anderen Worten, wenn du einen Fehler machst, dann erwartest du eine gewisse Gnade. Mhm. Gnade, mhm, Geduld und Liebe, dass du es wieder richtig machen kannst. Und genau das sollten wir auch unseren Leitern, unseren, ja, Pastoren zusprechen, wenn sie sich mal, keine Ahnung, im Ton vergreifen, wenn sie, mhm, mal eine Fehlentscheidung getroffen haben, wenn mal was nicht so gelaufen, mhm, ist, wie es sein sollte.
Amen.
Weil du, ja, erwartest das, dass man so mit dir umgeht, und dieses Prinzip der Nächstenliebe solltest du dann ebenfalls auch auf deine Leiter anwenden. Ja. Das heißt nicht, dass wir alles durchgehen lassen müssen, ja, wenn es irgendwelche Leiter gäbe, mhm, die Machtmissbrauch im großen Stil betreiben. Das, mhm, meine ich natürlich nicht. Das ist Blödsinn.
Mhm. Prima. Ja.
Krass.
Gut abgerundet, das Thema, würde ich sagen.
So.
Also, ja, dann haben wir doch alles erst einmal, und wie gesagt, wir haben alles nur angeteasert. Wir, ja, sind nicht so sehr in die Details gegangen, aber, oder, vielleicht spornt dich das an, selbst auch mal in der Schrift nachzuforschen und nachzuschauen.
Ja. Mhm. Amen.
Genau.
Oder vorbeizukommen in der Bibelstudie.
Oder erstmal zu schauen über, ne, YouTube, ne? Also, wenn du dich noch nicht traust. Aber ja, natürlich sollst du vorbeikommen, weil wir sind alle live cooler.
Ihr habt letztes Mal auch gehört, wir beißen nicht.
Und genau, wollte gerade sagen, wir beißen nicht. Stimmt.
Wir beißen nicht, das heißt, du, ja, kannst vorbeikommen, und persönlich, ja, ist es ganz was anderes noch, ja, als nur online. Ja.
Ja, ja. Sebastian ist richtig cool.
Mhm. Also persönlich bin ich cool, anders, ja, wie hier auf diesen Podcast-Aufnahmen, hat er gemeint.
Genau.
Wow. Jetzt, ich hat er mich das einfach nicht weiter kommentieren, wow, oder?
Ja, nee, lass mal sein.
Beenden wir das so, bevor, ja, bevor es einfach noch schlimmer wird. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, ja, bei uns. Wir können das nicht weiter ausführen, aber wir freuen uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet. Betet für uns, wir können es wirklich gebrauchen.
Oh, yes.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Amen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis denne.